Die Wasserwirtschaft steht vor einer Zeitenwende. Klimawandel, geopolitische Risiken, Fachkräftemangel und sich verändernde rechtliche Rahmenbedingungen wie die KAHL oder die Wiederherstellungsverordnung. Alles stellt die Wasserwirtschaft auf den Prüfstand. Gleichzeitig reden wir über gigantische, aber dringend notwendige Investitionen, 800 Milliarden Euro bis 2045 in die Wasserwirtschaft. Das ist mehr als Technik, das ist ein Versprechen an die Zukunft. Herzlich willkommen zu Kanal Royal. Mein Name ist Lisa Irwin-Bross und ich bin Vorständin der DWA, der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. Heute spreche ich in meiner Folge mit einem Gast darüber, wie wir aus Herausforderungen Chancen machen. Und mein Gast ist heute unser DWA-Präsident, Vorstandsvorsitzender von Emscher Genossenschaft und Lippe-Verband und eine der anerkanntesten Stimmen der Wasserwirtschaft Deutschlands. Herzlich willkommen, Uli Petzel.
Dankeschön für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Uli, wir starten bei Kanal Royal immer mit 5 kurzen Fragen. Und da starten wir doch mal. Wo sitzt du lieber, an der Emscher oder an der Loire?
Immer lieber natürlich an der Loire. Mit einem Glas Wein. Und dann habe ich nämlich Urlaub.
Okay, verständlich. Welches Kunstwerk der Emscher Kunst hat dich am meisten berührt und warum?
Ach, da gibt es ganz viele. Wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, dann wäre es wahrscheinlich Neustadt von Julius von Bismarck, weil da all die gigantischen Bauten, die im Ruhrgebiet inzwischen Vergangenheit sind, aufbewahrt worden. Das hat eine wirkliche schöne dialektische Komponente.
Okay. Muss ich mir mal anschauen, kenne ich noch nicht.
In Duisburg, im Landschaftspark.
Okay, alles klar. So, Uli, ich weiß, du bist Fußballfan und unsere beiden Vereine haben ja auch eine gewisse Historie. Als DWA auf dem Spielfeld im Trikot von Schalke 04, wärst du eher ein kreativer Mittelfeldspieler, der Tore vorbereitet, Vollstrecker im Sturm oder die ordnende Hand in der Abwehr?
Naja, am liebsten derjenige, der alles wegrätscht. Aber das wird in der Realität nicht kommen. Wenn, dann eher der Manager im Hintergrund.
Okay. Welche Beteiligungsmaßnahme bei der Emscher-Transformation war dir oder ist dir besonders im Gedächtnis geblieben?
Eindeutig diejenige, wie wir die Bürgerinnen und Bürger zum Weinbau bewegen.
Oh ja. Das finde ich auch immer noch eine wirklich schöne Maßnahme. Welche Botschaft würdest du auf eine der Brücken über die Emscher schreiben?
Hier kommt die Zukunft.
Das ist doch schön. Ja gut, wir würden jetzt mal ein bisschen tiefer einsteigen und ich möchte mit einem Punkt starten. Wir haben die Folge ja auch mit Vision bezeichnet und die nationale Wasserstrategie, die im letzten Jahr verabschiedet wurde, denkt aus meiner Sicht weit voraus. Sie beschreibt eine Zukunft, in der Wasser sicher, nachhaltig, gerecht, verfügbar bleibt. Und das Ganze trotz Klimawandel, wachsender Herausforderungen. Und diese Vision teilen wir ja auch als DWA, haben mit dem DVGW auch eine Vision zusammen entwickelt. Jetzt nehmen wir kurz vor Weihnachten auf. Wenn du dir eine Zukunft wünschen könntest für die Wasserwirtschaft, wie sieht diese Wasserwirtschaft in 10 Jahren aus?
Anders. Sie muss anders sein. Wenn man weiterhin auf einem so hohen Niveau gute Leistungen bringen will, dann muss man sich verändern. Ich glaube, die Wasserwirtschaft muss jünger, bunter und weiblicher werden. Das ist die erste Voraussetzung. Wir müssen uns den Gegebenheiten der Zeit anpassen und für den entsprechenden Nachwuchs sorgen und attraktiv sein. Wir haben eine ungeheure sinnhafte Tätigkeit. Wir haben Aufgaben, die alle Menschen begeistern. Wir müssen es nur den jungen Studierenden, den jungen Fachkräften auch mitgeben, frühzeitig dafür werben, dass man bei uns dauerhaft gute Tätigkeiten, auch tarifgebundene Tätigkeiten machen kann. Das wäre schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt: Die Wasserwirtschaft muss auch über ihre eigenen Organisationsstrukturen nachdenken.
Oh ja.
Wir haben eine Situation, wo wir nicht genug Organisationseinheiten haben, die in Flussgebieten denken. Mhm. Ein Flussgebiet will als Ganzes bewirtschaftet werden, das Einzugsgebiet, und nicht mit vielen kleinen Akteuren, wo dann der Unterlieger dem Oberlieger sagt, du musst aber für mich was bauen, und der sagt, aber warum, interessiert mich doch nicht. Wir müssen das ganzheitlich begreifen und das wird von uns eine Menge Kraft verlangen, diese neuen Organisationsstrukturen auch umzusetzen.
Gerade auch in der Phase oder in Deutschland, wo wir föderal auch Wassergesetze haben und
genau.
löste sich ja nicht an föderale Grenzen.
Genau.
Halten.
Und wir brauchen da interkommunale oder überkommunale Lösungen. Wir brauchen gute Modelle, dass die Wasserwirtschaft aus meiner Sicht jedenfalls weiterhin in öffentlich-rechtlicher Hand bleibt, damit Wasserentsorgung wie Wasserversorgung nicht einem Markt zugeführt wird. Das ist für mich ein Menschenrecht, das ist ein Grundrecht, das wir schützen müssen. Und da werden wir auch über andere Organisationsstrukturen reden müssen. Und wir brauchen dann, dritter Punkt, eine Beschleunigung im Bereich der Genehmigungsverfahren. Wir brauchen wahrscheinlich mehr Personal bei den Behörden. Wir brauchen aber auch vereinfachte Geschichten. Vielleicht kann man mit einer Genehmigungsfiktion arbeiten. Vielleicht kann man aber auch dafür sorgen, dass wir als Wasserverbände unsere eigene Genehmigungsbehörde werden oder dass es standardisierte Verfahren, vereinfachte Verfahren für Ersatzbauten gibt. Also mir leuchtet zum Beispiel nicht ein, warum ich für ein Planfeststellungsverfahren für einen genehmigten Deichabschnitt, den ich erneuere, 3,5 bis 4 Jahre brauche, bis ich eine Genehmigung bekomme. Das ist doch klar, dass ich da nach den Regeln der Kunst, nach den anerkannten Regeln der Technik arbeite, dass ich den Stand der Technik abbilde. Und wir haben eh die Verantwortung dafür, das dann zu tun. Da muss doch eigentlich nur gesagt werden, okay, wir haben jetzt einmal festgelegt, so läuft das. Und dann muss nach einem halben Jahr spätestens eine Genehmigung da sein. Dafür sind Behörden Partner. Wir müssen mit denen das gemeinsam machen. Und da brauchen wir in der Branche nochmal einen kräftigen Schwung. Also das wären die Felder, wo ich sagen würde, da müssen wir alle gemeinsam was tun. Und ich glaube, wir müssen uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung für den Erhalt der Demokratie, wenn wir vielleicht gleich noch drauf eingehen, bewusst sein. Wir haben als Wasserwirtschaft auch eine Verantwortung über die Technologie hinaus.
Auf jeden Fall. Wasser ist einfach überall und für alles notwendig. Und unsere Branche ist auch häufig einfach zu unsichtbar, um diese Relevanz hervorzuheben. Und das ist ja auch etwas, wenn wir politisch zusammenarbeiten, wir immer mal wieder feststellen, die Wasserwirtschaft macht sich selber noch zu klein für die wirklich gigantische Bedeutung, die wir haben.
Genau, wir sind eigentlich zu gut, weil es läuft.
Genau.
Und das ist ja auch ein Grund, du versuchst das ja an allen Ecken und Enden auch diese Ebene deutlich intensiver zu bespielen. Und das brauchen wir auch.
Genau. Und es braucht davon noch mehr Menschen, die das tun. Und wir haben tolle Menschen in der Branche.
Ja.
Und wir regen die an. Ja, auf jeden Fall, du bist dafür bekannt, dass du frühzeitig auch Trends erkennst. Und du warst von 2004 bis 2016 auch mal Bürgermeister der Stadt Herpen. Mhm. Und schon damals hast du Maßnahmen unternommen, um die Stadt an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Und jetzt haben wir die schöne Situation, dass ihr mit eurem Klimawerk verschiedenste Kommunen in NRW unterstützt, sich an die Klimawandelfolgen anzupassen. Mhm. Mit dem Klimawerk auch eine wirkliche Instanz, auf die in Deutschland ganz, ganz viele neidisch blicken oder sich davon vieles abschauen. Ihr teilt euer Wissen ja sehr breit. Und was uns freut, ist, in diesem Jahr haben wir mit der Innenstadt von Herpen mit dem DWA Klimapreis ausgezeichnet. Mhm. Und ich durfte selbst vor Ort sein und ich finde es wirklich beeindruckend, wie da vorausschauend gedacht wurde. Und konnte so auch mal ein bisschen an deine alte Wirkungsstätte Einblick bekommen. Was hat dich damals schon dazu bewegt, so zukunftsweisend zu handeln? Und was hast du aus dieser Zeit für deine heutige Arbeit bei EGLV gelernt und mitgenommen?
Ich bin immer ein großer Freund davon, lieber Dinge proaktiv selbst anzugehen, als dass man mir irgendwann sagt, du musst was tun. Wir haben damals ganz früh ein erstes Klimaschutzkonzept für die Kommune aufgestellt. Da waren wir in Nordrhein-Westfalen eine der ersten kreisangehörigen Kommunen, die das überhaupt gemacht haben. Und ich habe mir immer gesagt, Mensch, dann können wir es doch selbst gestalten. Wir können dann selber sagen, was wir machen. Wir sind nicht darauf angewiesen, dass uns schlaue Experten von außen was sagen, sondern wir können dann frühzeitig Trends erkennen. Wir können selber das nach vorne bringen und das machen. Und das ist ein Punkt, der mir auch auf anderen Politikfeldern immer geholfen hat. Wenn man selber die Aktivität bestimmt, dann kann hinterher natürlich immer eine Diskussion aufkommen, hätte man eine Nuance mehr da oder dort gemacht.
Aber nachhinein ist man immer schlauer.
So, genau, so ist das im Leben. Aber am Ende kommt es ja eben darauf an, dass man vorne ist und selber die Aktivität macht. Und das hat immer sehr viel Spaß gemacht, das zu tun. Und für Herpen ist ja eine kleine Stadt mit 65.000 Einwohnern, vielen ökonomischen Problemen. Wir galten viele Jahre lang, jetzt leider nicht mehr, aber als eine Kommune, die immer mit besonderer Kreativität und großen Innovationseifer sozusagen Dinge einfach mal ausprobiert hat. Und auch dieses Ausprobieren, einfach mal Kolleginnen und Kollegen machen lassen und zu sagen, ja gut, wir versuchen es. Und wenn es nicht klappt, ist auch nicht schlimm. Das hat die Stadt immer ausgezeichnet.
Wenn du gerade sagst von Ausprobieren, ich habe irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr von wem in deinem Umfeld berichtet bekommen, dass ihr mal so eine Infotour mit dem Bus durch Herten gemacht habt, wo ich gedacht habe, wie cool eigentlich auch durch so eine kleine Stadt, wenn sich die BürgerInnen mitnimmt, um zu erläutern, was in der eigenen Stadt stattfindet. Und ja, fand die Idee total nett und äußerst kreativ.
Das waren 3-stündige Busfahrten, zwischendurch Kaffee und Kuchen. Die waren immer ausverkauft und ich habe dann die Projekte, die in der Stadt stattfinden, vorgestellt, erläutert und den Bürgerinnen und Bürgern auch ein Stück gezeigt, in welche Richtung wir uns bewegen wollen. Das waren 253 Stadtrundfahrten, die ich in den 12 Jahren gemacht habe. Das war durchaus hartes Brot, weil das viel Zeit und meist immer am Freitag oder Samstag war. Aber das hat sich sehr gelohnt, weil es eben auch ein Stück Kommunikation ist. Wir müssen ja auch darüber reden, über das, was wir tun und es erklären. Das ist unsere Aufgabe, ja auch den Bürgerinnen und Bürgern auch zu zeigen, dass öffentlich-rechtliche Einrichtungen funktionieren, dass wir die Steuermittel und die Mittel der Bürgerinnen und Bürger auch sinnvoll verwenden, dass dahinter eine Idee steckt, dass manchmal auch was nicht klappt, dass es aber trotzdem dahinter einen guten Willen gibt. Und je mehr man das versucht, desto mehr Vertrauen gibt es auch. Und es gibt ja von einem amerikanischen Politikwissenschaftler das schöne Buch, wenn Bürgermeister die Welt regieren würden, If Mayors Rule the World. Und die implizite These ist natürlich, die Welt wäre eine deutlich bessere.
Ja, könnte ich mir bei so manch einer Bürgermeisterkraft dann durchaus vorstellen. Es schenkt ja letztendlich dann auch wirklich Vertrauen in die Politik und das ist natürlich auf kommunaler Ebene ganz, ganz relevant, dass Bedürfnisse erkannt werden. Und ich habe kürzlich in einer Podcast-Folge von der Lage der Nation ein Interview gehört mit Nicola Fuchs-Schündeln. Das ist eine Professorin von der Goethe-Universität und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Finanzministeriums. Mhm. Und sie hatte dort ganz eindrücklich und sehr gut verständlich erläutert, inwiefern Investitionen in Infrastruktur nicht nur technisch notwendig sind, sondern Investitionen in Demokratie. Wir hatten diese Diskussion auch mit Marcel Fratscher, mit dem wir ja auch ich das Glück hatte, eine Folge aufzunehmen. Und ihre Argumentation war, dass wenn der Staat eben verlässliche Daseinsvorsorge betreibt, also sichere Wasserversorgung, Energieversorgung, Verkehrsnetze etc., stärkt das Vertrauen in der BürgerInnen in den Staat und schützt vor autoritären Tendenzen.
Genau so, das unterschreibe ich zu 100%. Und wenn wir jetzt noch sehen, dass dann die Wirtschaft auch noch verlässliche Rahmenbedingungen dadurch bekommt, dass sie nicht über Brückensperrungen auf der A45 oder einstürzende Brücken in Dresden dann reden muss, sondern deutlich wird, wir investieren vorausschauend. Und die Gelder, die da eingesetzt werden, sind fürs Allgemeinwohl. Wir haben sowas wie eine öffentliche Daseinsvorsorge. Das sind das Themen, die uns allen zugutekommen. Und wir müssen alles dafür tun, dass die Spaltung von Arm und Reich, die immer weitergeht, wo die Superreichen immer reicher werden, dass wir das eindämmen und wieder zu einem Punkt kommen, wo wir eine gerechte Verteilung und ein Gemeinwesen haben, an dem wir eine starke Demokratie und eine starke demokratische Auseinandersetzung auch führen. Das haben wir vielleicht auch ein Stück vergessen, das zu führen, weil wir manchmal vielleicht auch ein Stück zu konsensorientiert in den vergangenen Jahren unterwegs waren und dem neoliberalen Gedanken hinterhergelaufen sind. Ja. Wir müssen da kräftig gegenhalten.
Ja. Wie können wir denn jetzt noch Politik und Gesellschaft davon überzeugen, dass aber Wasser genauso wichtig ist wie Straßen und Schulen und ja eben zentral ist und eben hervorheben unsere Dienstleistung und unsere Daseinsvorsorge einfach super sicher ist und wir da noch sehr gut funktionierende Infrastrukturen haben. Was können wir denn noch tun, dass das auch wirklich in die Köpfe kommt?
Sprechen, sprechen, sprechen. Wir müssen unbedingt kommunizieren und wir müssen auch mit allen im Gespräch bleiben. Du tust das in Berlin und an ganz vielen Stellen, wenn du durch die Republik reist. Und wir müssen immer wieder erklären, BündnispartnerInnen finden und darüber dann versuchen, breite Mehrheiten zu schaffen. Und ich glaube, all diejenigen, die nach einem Starkregen- oder Hochwasserereignis einmal auf ihre Situation geguckt haben, die wissen ganz schnell, dass die Anpassung der Städte an den Klimawandel nicht zu diskutieren ist. Wir müssen das machen. Das spart auch am Ende volkswirtschaftlich eine Menge Geld. Also für mich ist das keine Frage des Ob, sondern es ist nur noch eine Frage, dass wir es möglichst schnell hinkriegen.
Ja, Auf jeden Fall, stimme ich dir zu. Für uns ja ganz interessant ist, wir haben ja zu Beginn diesen Jahres ist die neue EU-Kommunalabwasserrichtlinie in Kraft getreten. Und die setzt ja wirklich neue Standards an die Abwasserreinigung, weniger Schadstoffe, mehr Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft. Gleichzeitig haben wir seit Mitte letzten Jahres die Wiederherstellungsverordnung, die der Natur den Raum zurückgeben möchte. Gesunde Gewässer, Hochwasserschutz, Bodenschutz, Biodiversität. Mhm. Zwei Gesetze, die die Wasserwirtschaft wirklich grundlegend verändern. Mhm. Jetzt seid ihr als Emscher Genossenschaft und Lippe-Verband ein Wasserverband. Und für euch sind diese Gesetze keine abstrakten Ziele, sondern wirklich tägliche Arbeit. Mhm. Ihr setzt euch dafür ein, dass Emscher und Lippe lebendig sind und ihr schützt diese Gewässer mit fast 60 Kläranlagen. Mhm. Jetzt müsst ihr massiv investieren und wir stellen ja auch fest, dass jetzt beispielsweise durch Karl andere Branchen sehr, sehr laut werden und uns durchaus in einen gewissen Schatten rücken, weil wir eher still sind. Wo siehst du die größten Herausforderungen im Kontext Karl und Wiederherstellungsverordnung und wie können wir als Branche die noch besser meistern?
Ich glaube, die größte Herausforderung ist, Bündnispartner zu finden.
Ja.
Praktisch ist die Frage, wie kann ich Energieautarkie herstellen? Ja, keine Schwere. Ich muss Windparks.
Für die Großen keine Schwere.
Ja, ich glaube aber auch für die Kleinen, wenn man sich zusammentut.
Genau.
Das heißt, ich muss auch wieder über die Organisationsform nachdenken und ich muss es mit anderen zusammen machen.
Ja.
Also brauche ich da auch wieder einen Bündnispartner. Ich kriege die vierten Reinigungsstufen gebaut, wenn ich denn Behörden habe, die genehmigen und wenn ich denn überhaupt Firmen finde, die bauen.
Genau.
Das heißt, wir haben Fachkräfteprobleme und wir brauchen Zuwanderung. Wir brauchen auch Zuwanderung aus dem Ausland von Fachkräften und Ingenieurinnen. Das muss man nicht diskutieren. Wir brauchen die Leute. Und da brauchen wir auch wieder Bündnispartner in der Politik, die einfachere Zuwanderung genehmigen. Da haben wir gerade so ein Modellprojekt, das wir versuchen, mal gucken, ob das klappt. Aber das ist für mich auch keine Frage. Auch die Frage von Gesundheitsmonitoring, die wir jetzt künftig machen müssen. Ganz spannendes Thema. Das ist auch nur eine Frage des Geldes. Es ist keine Frage der Kompetenz. Das Thema.
Vielleicht für alle Zuhörenden, das Gesundheitsmonitoring umfasst, dass im Abwasser können verschiedenste Viren, Krankheitserreger etc. nachgewiesen werden. Wir haben das in der Corona-Pandemie ausdrücklich gezeigt. Ja. Das war ja wirklich auch ein Indikator, wie sieht's in den Städten aus. Und das soll in Zukunft mit Karl eben jetzt noch ausgeweitet werden. Polio kann beispielsweise schon in manchen Städten nachgewiesen werden. Drogenrückstände können auch nachgewiesen werden.
Beliebteste Pressemitteilung.
Genau. Das ist jetzt zwar nicht in Karl verankert, aber vielleicht nur alle diejenigen, die das noch nicht wussten. Jetzt seid ihr schlauer.
Genau, da geht's richtig spannend her. Und dann kommt natürlich auch die Herstellerverantwortung. Also wir können ja nicht alles den Bürgerinnen und Bürgern auflasten. Dafür, dass Unternehmen Probleme verursachen, die Gewinne privatisieren und die Kosten sozialisieren. Das geht ja nicht.
Ja.
Das ist ja eine Aufgabenteilung, die zutiefst unfair ist. Und wir kennen aus dem Umweltrecht ja eben dieses Instrument der Herstellerverantwortung. Das ist ja an vielen Stellen auch schon verankert. Und deswegen hat die Europäische Kommission mit dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat im Trilogverfahren ja sich für diese Herstellerverantwortung zur Einführung der vierten Reinigungsstufe entschieden. Und das führt ja dann dazu, dass diejenigen, die eben diese Medikamente in den Umlauf bringen, am Ende auch die Kosten mittragen müssen. Für Investitionen und Betrieb 80%. Dass Pharma- und Kosmetikindustrie jetzt mit teilweise absurden Argumenten dagegen halten. Nun gut, so ist das politische Geschäft.
Das erleben wir ja live, haben uns ja aber auch schon dem Gespräch gestellt.
Genau, so, und das ist auch richtig so, dass wir gemeinsam im Dialog bleiben. Aber am Ende muss es eine Lösung für Mensch und Natur geben. Und mehr als zweistelligen Milliardengewinn der Pharmaindustrie Jahr für Jahr in Deutschland, also der deutschen Unternehmen, diskutiere ich auch nicht, ob eine kleine Abgabe in irgendeiner Weise ein Problem darstellt. Also das sind Argumente, die nachrangig sind. Und das muss man auch so offen einfach mal argumentieren und ein bisschen Spaß auch in der Argumentation haben unter den Diskussionen, damit wir auch ein bisschen mehr Feuer in die Debatte bekommen und auch für unsere Themen werben. Aber das machst du ja auch.
Genau.
In Berlin hast du es ja auch
spannend
gemacht.
Spannend finde ich es ja auch, dass beispielsweise eine der Spurenstoffkategorien oder die Medikamente, die betroffen sind, ist Voltaren oder Diclofenac. Stufe NAC. Und da stellt sich mir immer wieder die Frage, für welche tiefer gehende Krankheit oder dramatische Heilung das Ganze notwendig ist. Oder Ibuprofen, also all Stoffe, die uns in den Gewässern viele, viele Kopfschmerzen bereiten. Mhm. Die Kopfschmerzen, die sie vorher heilen, sind dann einfach nur verlagert. Aber lass uns mal nochmal einfach ein bisschen auch das Visionäre wieder aufgreifen. Wir als Wasserwirtschaft werden ja häufig eher ein bisschen konservativ wahrgenommen, aber die Digitalisierung ist in der Wasserwirtschaft angekommen. Wir haben heute uns mit dem Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft auch wir haben eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, weil die Sicherheit der Branche total relevant ist. Und kürzlich wurde ja auch das NIS-2-Gesetz verabschiedet, das ein wirklicher Meilenstein für die Cybersecurity ist. Insbesondere für Betreiber kritischer Infrastrukturen Maßnahmen zu ergreifen, dass diese kritischen Infrastrukturen, wenn sie dann zunehmend digital werden, auch zu schützen sind. Wie verändern denn in deinen Augen die Digitalisierung, die Automatisierung, aber auch der Einsatz künstlicher Intelligenz die Wasserwirtschaft und wo siehst du so die Reise hingehen?
Ich glaube, das wird unsere Arbeit an allen Stellen ganz enorm verändern. Man kann verschiedene Beispiele machen. Wir experimentieren zum Beispiel damit, dass wir selbstwartende Systeme installieren. Das heißt, bisher sind wir in bestimmten Rhythmen drin, wann Pumpen, Kläranlagen, bestimmte Teile gewartet werden. Mhm. Das ist festgelegt, die Aufsichtsbehörde kontrolliert, ob wir diesem Rhythmus nachgekommen sind, dass wir nach dem Regenereignis das Regenüberlaufbecken auf Rückständen kontrollieren. Und das können wir alles automatisiert machen. Die Pumpe meldet sich, wenn sie gewartet werden will. Mit einer Kamera kann man schauen, okay, keine Rückstände, danke, wir müssen nicht rausfahren. Man kann also ganz viele Dinge vereinfachen im Betriebsalltag, aber natürlich auch bei Verwaltungstätigkeiten, wenn es um Rechnungsbearbeitung geht. Das muss alles von der künstlichen Intelligenz direkt erfasst werden, verarbeitet werden, gebucht werden. Da können wir uns eine ganze Menge in den digitalen Prozessen, glaube ich, an Aufwand sparen und die Kapazitäten, es geht ja nicht um Personalabbau, an die Stellen stecken, wo wir sie brauchen, in die planerischen, in die kreativen Elemente hinein. Und das macht natürlich Freude, wenn man sieht, dass die gesamte Wasserwirtschaft vor diesem Wandel steht. Und ich glaube, wir müssen mit der DWA organisieren, wie können wir Best Practice Modelle weitertragen, wie können wir Vereinfachungen machen. Ihr macht das ja mit der digitalen Plattform, mit der Akademie, mit allem, was ihr macht, ja auch nach vorne. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Und du hast ja auch die Idee der digitalen InfluencerInnen entwickelt. Das ist doch super, wie ihr das macht.
Ja, ich finde es auch besonders spannend. Als ich promoviert habe, hatten wir so ein bisschen gewitzelt, wie cool es eigentlich wäre, wenn man irgendwann mal mit Drohnen Kanäle inspizieren könnte, und hatten aber 1000 Herausforderungen, was die sie mit sich bringen, weil damals noch Drohnen riesengroß war und wie sollte man da durch die Kanäle fliegen. Jetzt ist das gängig in Berlin, die Berliner Wasserbetriebe inspizieren ständig mit Drohnen. Und das Spannende ist ja auch, dass diese Aufnahmen dann mit künstlicher Intelligenz ausgewertet werden, man auf einmal ein ganz anderes Schadensbild hat, weil viel, viel mehr einfach neutral erkannt wird, was natürlich für uns als Regelwerksetzer dann wieder neue Dinge mit sich bringt. Ich finde es total spannend und insbesondere unter dem Aspekt, dass der Fachkräftemangel auch in der Wasserwirtschaft angekommen ist, durchaus auch eine Unterstützung, wo man sagen kann, die Personen, die man hat, die brauchen wir. Wir müssen sie entlasten und müssen sie unterstützen durch Digitalisierung.
Genau, eindeutig.
Du hattest ja gerade schon ein bisschen angesprochen, dass ihr auch viele Dinge überlegt, wie man Fachkräfte gewinnen kann. Wo siehst du noch Hebelpunkte, dass wir uns als Branche noch attraktiver machen können, gerade auch für junge Menschen, dass wir noch mehr Menschen dazu bekommen, eine Ausbildung in unserem Bereich zu machen, ein Studium in unserem Bereich zu machen und einfach die tolle Perspektiven, die Wasserwirtschaft liefert, dann auch wirklich wahrzunehmen.
Ich glaube, das Schöne ist, dass wir ja sagen können, wir werden in den nächsten 20, 30 Jahren so viel Arbeit haben, dass auf jeden Fall für jeden Platz ist.
Also Sicherheit ist, können wir,
Sicherheit
auf, jeden
können
Fall,
wir auf jeden Fall vermitteln. Ja. Aber es gibt dann natürlich auch unterschiedliche Akteure, die wir haben. Also von den Universitäten bis zu den Ingenieurbüros. Von den Herstellern bis zu den Betreibern, von den Verwaltungen und Behörden bis zu weiteren Akteuren. Das ist ja eine richtig große Breite. Und in jedem einzelnen Bereich gibt es ja unterschiedliche Rahmenbedingungen. Mal gibt es einen Tarifvertrag, mal gibt es keinen. Mal haben wir öffentlich-rechtliche Strukturen, mal haben wir sie nicht. Dann sind wir privatwirtschaftlich bei den Herstellern von Pumpen, von Einzelteilen unterwegs und so. Und das ist natürlich immer schwierig, da eine Gesamtantwort zu geben. Mhm. Am Ende ist, glaube ich, das verbindende Element die Sinnhaftigkeit und die Sicherheit der Herausforderung und der Aufgaben in den nächsten Jahren.
Auf jeden Fall. Das ist auch etwas, was mich immer wieder glücklich und stolz macht, dass alles, wofür ich mich einsetze, zum Wohle aller ist und irgendwie ja einfach sich immer leicht vertreten lässt. Ja. Und das ist etwas, wovon sich ja viele auch wirklich einfach begeistern lassen.
Eindeutig.
Ja. Ja, vielen lieben Dank für die tiefen Einblicke, Uli. Zum Abschluss habe ich noch drei kurze Fragen. Mhm. Einen Satz, den du der Politik gerne mitgeben würdest.
Mutig sein und experimentieren.
Finde ich gut. Was können wir oder was kann jeder von uns als Einzelner tun für eine sicherere Wasserwirtschaft?
Sich schlau machen. Fragen, weitertragen, gucken, nachdenken, reflektieren und sich fragen, möchte ich das dem Markt oder einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung überlassen?
Oh ja. Und deine Botschaft an alle, die DWA-Mitglieder oder auch andere mit Wasser arbeiten.
Wir sind eine tolle Branche. Das macht Spaß. Da gilt der Handschlag noch. Wir müssen auf dem Weg weiterbleiben. Wir müssen das Gute bewahren, die gute Tradition, die Nähe, die Verlässlichkeit unserer Branche und dann sie in die Zukunft führen und dann wird das auch klappen. Die Zukunft ist ja etwas, was wir verlernt haben zu erzählen. Und wir brauchen neue Bilder von Zukunft. Wir brauchen neue Ideen und Visionen, da wollen wir hin, so soll es aussehen, das kriegen wir hin. Und wenn wir Menschen auf den Weg dann mitnehmen, dann ist das doch das Schönste, was wir eigentlich machen können.
Auf jeden Fall, da stimme ich dir zu. Ja, Uli, ich habe heute sehr, sehr viel gehört, wie Wasserwirtschaft einfach viel, viel mehr ist als Technik. Mhm. Sie ist Daseinsvorsorge, sie ist Klimaanpassung und für mich ganz wichtig, sie ist auch ein wirklich wertvolles Stück der Demokratie. Investitionen, Fachkräfte, klare Regeln sind der Schlüssel für die Zukunft und Transformation müssen wir angehen. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, mit Freude.
Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr die Folge mit euren Bekannten, Familien, Kolleginnen teilt, wenn ihr kommentiert, wenn ihr uns bewertet. Und ja, dann freut es mich, dass wir zu einem schönen Jahresabschluss gekommen sind. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig, bleibt engagiert und bleibt vor allem wasserbewusst.